Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. In der heutigen Sendung stellen wir die Frage, ob Frauen in den Wechseljahren wirklich Hormone nehmen müssen. Denn viele Frauen leiden in den Wechseljahren so sehr, dass Gynäkologen Hormone verschreiben, um diese Beschwerden zu lindern. Auch als Osteoporoseprävention scheinen sie unerlässlich zu sein. Sind sie aber wirklich immer nötig? Und was bewirken diese Hormone eigentlich im Körper der Frau? Welche Risiken gibt es bei der Behandlung? Mein Name ist Katja Karif und als Gesprächsgast in der heutigen Sendung begrüße ich ganz herzlich Elisabeth Buchner. Sie ist Hormon-Selbsthilfeberaterin. Grüß Gott, Frau Buchner.
Guten Morgen, Frau Karif und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Guten Morgen, Frau Buchner. Hormone bestimmen maßgeblich unsere Körperfunktionen. Wir kennen Hormone auch im Zusammenhang zum Beispiel mit hormonwirksamen Substanzen in Weichspülern oder auch in Sonnenmilch. Hormone spielen eine große Rolle im Zusammenhang mit der Schilddrüse. Aber so ganz genau wissen wir eigentlich kaum, was Hormone sind und wie sie eigentlich wirken.
Ja, die sind wirklich ein ganz besonderes Wunderwerk. Das ganze Hormonsystem, das ja viele, viele hunderte verschiedene von Hormonen enthält, das wirkt zusammen wie ein Mobile oder wie ein Zahnradwerk. Manche sagen auch wie ein Orchester. Es ist jedes Hormon wichtig. Jedes Hormon hat seinen eigenen Takt und vor allen Dingen auch seine eigene Wirkung. Das heißt, wir können auf keines der Hormone verzichten, sondern wir brauchen sie alle. Und diese Hormone kann man sich so vorstellen wie kleine Boten, die von der Gehirnzentrale zu den Eierstöcken oder zu den Schilddrüsen oder zur Bauchspeicheldrüse in der Blutbahn geschickt werden. Dort wird ein Befehl ausgeführt in den jeweiligen Organen, diese Organe, die Hormone produzieren, die wiederum werden weitere Hormone bilden und ausschütten, je nach Gehirnbefehl. Sie sind so winzig klein, dass sie sogar in einer Zelle sich verstecken können. Von daher kann man die nicht einfach unter das Mikroskop legen und angucken, sondern man braucht ein Rastermikroskop, um überhaupt nur eine Ahnung zu bekommen, wie winzig klein sie sind. Wir messen sie im Körper in Blut, Urin oder Speichel in Pikogramm. Also so winzig, dass wir es uns schon fast nicht mehr vorstellen können.
Und trotzdem haben ja Hormone eine immense Wirkung. Sie können auch auf die Psyche ganz stark wirken, mal ganz abgesehen von körperlichen Beschwerden, die sie verursachen, wenn zu wenig oder zu viel vorhanden sind. Schilddrüsenpatienten können wahrscheinlich ein Lied davon singen, welch geringe Mengen dieses Schilddrüsenhormons enorme Schwankungen im Wohlbefinden des Körpers und der Seele ausmachen können. Frau Buchner, wie kommt denn das, dass diese winzigen kleinen Hormonchen so eine immense Wirkung haben?
Das ist ein Geheimnis. Sie haben, weil sie eben auch in der Zelle sich bewegen können, haben sie quasi im ganzen Körper Auswirkungen. Also es gibt keine Zehntelsekunde unseres Körpers, wo nicht hunderte von Hormonsignalen im Körper aktiv sind und entscheidend sind. Sie sind wie so kleine Dirigenten auch, die überall ihre Botschaften hinverteilen zu jedem Körperteil, ganz egal ob Nacht oder Tag. Und diese geheimnisvolle Welt der Hormone ist leider noch sehr, sehr wenig bekannt. Auch in unseren hochentwickelten medizinischen Fakultäten ist es erstaunlich, wie wenig von diesen Zusammenhängen bewusst und erkannt ist.
Wir beschäftigen uns ja heute in der Sendung mit dem Körper der Frau, und zwar auf der Schwelle in die Wechseljahre, denn dort passieren ja ganz große Hormonumstellungen im Körper. Frau Buchner, was geschieht, wenn eine Frau in die sogenannte Menopause eintritt?
Ja, die Menopause ist eigentlich ein bestimmter Punkt in diesem ganzen Prozess. Die Wechseljahre sind eigentlich die Perimenopause, das heißt die Zeit um die letzte Regelblutung herum. Das bedeutet, 2 Jahre vor der letzten Blutung und 2 Jahre etwa nach der letzten Blutung, das sind die eigentlichen Wechseljahre oder mit dem Fremdwort Perimenopause. Die eigentlich letzte Blutung ist die Menopause. Das ist einfach nur zur Begriffserklärung wichtig. Was da geschieht, ist hochinteressant. Die Zeit vor dieser letzten Regelblutung ist sozusagen ein Umzug der Hormonproduktion von den Eierstöcken hin zu den Nebennieren. So könnte man das salopp umschreiben. Die Eierstöcke haben viel, viel Leistung gebracht in den Jahren der Fruchtbarkeit, in den Jahren etwa von 14 bis 48, das ist so der Hauptrahmen. Und im Lauf des zunehmenden Alters werden diese Eierstöcke in ihrer Funktion etwas schwächer. Sie werden bis zu einem Punkt so ihre Produktion herunterfahren, dass immer seltener auch ein Eisprung in der Zyklusmitte möglich ist. Die Frau merkt es daran, dass sie nicht mehr jeden Monat eine Regelblutung hat, sondern dass mehrere Zyklen sich aneinander hängen. Das ist typisch für die Zeit vor der Menopause. Und die Hormonbildung muss dann zumindest teilweise übernommen werden oder weitergeführt werden von den Nebennieren. Die sind genauso in der Lage, auch Hormone zu bilden, auch die Geschlechtshormone. Und je nachdem, wie gut diese Nebennieren intakt sind, funktioniert das mit mehr oder weniger Symptomen.
Welche Symptome treten denn auf in den Wechseljahren? Woran erkennt denn eine Frau, ich fühle mich irgendwie anders?
Eigentlich sind es ein ganzes Paket von verschiedenen Symptomen, denn es handelt sich ja um eine Herabsetzung der Hormonausschüttung in vielen Abteilungen des Körpers. Das ist also nicht nur zum Beispiel das weibliche Estradiol, sondern es ist genauso auch das DHEA, das Testosteron und das Estriol zuallererst, das ist besonders betroffen, das Progesteron. Viele Hormone, die Schilddrüsenhormone gehören da dazu, wie Sie schon völlig richtig erwähnt haben. Das bedeutet, dass alle Symptome, die auf einen Mangel eines dieser Hormonarten zurückzuführen ist, theoretisch eine Rolle spielen können. Ich nenne mal die häufigsten Beschwerden in dieser Zeitspanne. Das fängt meistens fast so leise schleichend an mit dem Austrocknen von allen Schleimhäuten, nicht nur im vaginalen Bereich, sondern in den Augen, in den Gelenken, bis hin zu den Nasennebenhöhlen. All diese Bereiche, wo Schleimhäute sind, fangen an zu jucken oder auszutrocknen, sich zu entzünden, störend, lästig zu werden. Das ist häufig das allererste. Das hängt damit zusammen, dass das Estriol speziell das letzte Hormon in der Hormonumwandlungskette ist und wie es so salopp heißt, den letzten beißen die Hunde zuerst. Da sieht man schon oft den ersten Mangel von speziell Estriol. Dann kann es weitergehen, selbstverständlich mit dem Ausbleiben der Regel. Das ist aber selten weniger lästig. Vorher haben wir aber sehr häufig extremste Blutungen, Blutungsstörungen, so dass wir hatten ja schon mal eine eigene Sendung speziell zu diesen Blutungsstörungen. Ein ganz großes Problem, weil häufig dadurch auch die Frauen an einen Punkt kommen, wo dann die Gebärmutter entfernt wird. Das ist also auch das Alter, wo Operationen sehr häufig sind. Dann ein weiteres ist Herzprobleme, die ganze Gefühlsthematik, nicht nur Achterbahn, sondern wirklich handfeste Depressionen, Ängste, wie sie völlig unerklärlich uns überfallen können, Gallenprobleme, einhergehend oft auch noch mit zusätzlichen Schilddrüsen, Problemen wie Druck am Hals oder dass wir auch in der Blutzuckerregulierung immer stärker merken, da stimmt etwas nicht mehr. Die ganze Schlafthematik gehört dazu. Und so kann manchmal ein richtiges Symptom-Knotenpaket entstehen, wo mehrere gravierende Hormonprobleme zusammenkommen und entsprechende Symptome uns dann das Leben zur Hölle machen.
Frau Buchner, das hört sich aber jetzt alles gar nicht gut an.
Ja.
Was da auf einen noch zukommt. Oder haben alle Frauen mit diesen Symptomen zu kämpfen?
Ganz und gar nicht. Es gibt Frauen, die fliegen durch die Wechseljahre, haben kaum Probleme. Das ist eigentlich der Normalfall. Der Normalfall sollte sein, dass wir merken, aha, da bleibt die Regel aus, da wird manches ein bisschen langsamer oder vielleicht auch etwas schwächer, aber gravierende Probleme gehören eigentlich nicht automatisch zu den Wechseljahren.
Also, das heißt also, man muss jetzt nicht darauf warten,
ja, nicht.
Wenn man jetzt Ende 40 ist, oh, mich juckt das Auge, jetzt fängt es an schlimm zu werden, sondern ja. in der Regel kriegt man das in den Griff.
Das kommt sehr darauf an, ob man erstens mal zuordnen lernt, was will denn mein Körper mit den Symptomen sagen? Und zweitens, ob ich dann weiß, wie ich dem Körper auch helfen kann, letztendlich durch diese Zeit hindurchzugehen. Noch besser wäre es, wenn Frauen wissen, was sie vorher tun können, vorzubeugen, präventiv letztendlich den Körper darauf vorzubereiten, dass er sozusagen durch die Wechseljahre hindurch segelt und die ganzen Umzieharbeiten nicht behindert werden durch zusätzliche Belastungen.
Nun ist es ja so, Frau Buchner, da auf diesen Punkt kommen wir natürlich jetzt gleich noch zu sprechen, dass viele Ärzte, wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, Hormone verschreiben. Sehr, sehr viele Frauen nehmen Hormone ein, beginnen die einzunehmen zum Beginn der Wechseljahre und nehmen die teilweise dann ihr ganzes Leben weiter, auch wenn die Wechseljahre im Prinzip schon längst vorbei sein müssten. Sie, Frau Buchner, sind ja Hormon-Selbsthilfeberaterin. Was hat es denn aus Ihrer Sicht nötig gemacht, sich da in diesem Thema zu engagieren?
Ja, bei mir fing es ja schon mit 35 Jahren an, dass der Arzt mir die offizielle Diagnose stellte, Frau Buchner, Sie sind in den Wechseljahren. Und dann habe ich erst mal groß geschluckt und gesagt, wie bitte? Ich bin noch nicht mal 40. Das kann doch schlecht sein, dass ich schon in den Wechseljahren bin, nur weil ich einige dieser Symptome hatte, die vielleicht nach seiner Meinung typisch gewesen wären für die Wechseljahre. Ich war damals definitiv nicht in den Wechseljahren, sondern bin tatsächlich mit 48 in die Wechseljahre gekommen und hatte dann an Weihnachten mit 52 Jahren meine letzte Blutung. Und es war für mich eine und ist nach wie vor für mich eine wunderschöne Zeit. Ich habe aber eben sehr früh lernen müssen, weil ich eine andere Hormonstörung hatte, die der Arzt fälschlicherweise als Wechseljahre diagnostiziert hatte, mich eben gezwungenermaßen mit alternativen Hilfestellungen beschäftigen müssen. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, eben dann auch in der Zeit der Wechseljahre. Ich habe sozusagen früh lernen müssen, was mir dann später im Leben sehr zugute gekommen ist.
Welche Mittel haben Sie denn da angewandt? Sie hatten gerade gesprochen von der Prävention. Welche Alternativen zur Hormonbehandlung gibt es denn, um Wechseljahrsbeschwerden vorzubeugen?
Was immer wichtig ist, dass man ein ausgewogenes Leben führt. Da gehört dazu der ausgewogene Lebensstil. Da gehört eine Ausgewogenheit in Belastung und Entlastung, in Anspannung und Entspannung. Da gehört dazu eine ausgewogene Ernährung. Dazu gehört ausgewogenes Schlaf-Wach-Verhältnis. Das, was wir ja eigentlich längst wissen, und was jeder meint, dass er ja eigentlich auch sehr gesund lebt. Ich meine, dass es wichtig ist, dass wir uns trotzdem intensiver mit dem Thema beschäftigen müssen, was braucht der Körper in ganz bestimmten Situationen, wenn wir eben zu wenig Schlaf haben, wenn dieses ausgewogene Verhältnis im Lebensstil nicht möglich ist, weil zum Beispiel ein Pflegefall in der Familie da ist, weil in der Arbeit es fürchterlich kracht und blitzt und donnert und eng wird oder weil eine Beziehung sehr, sehr angespannt ist im engsten Familienkreis, dann haben wir alles andere als eine ausgewogene Lebenssituation. Und da ist es wichtig, dass ich weiß, wie kann ich gegensteuern, wie kann ich den Körper unterstützen. Das ist das eine. Dann das zweite ist, dass ich Symptome, frühe Signale des Körpers verstehen lerne, mit dem er mir deutlich machen will, hallo, bei mir klemmt's. Ich brauche Hilfe und Unterstützung. Das kann zum Beispiel mit gezielten Ernährungsbausteinen sein. Unsere Ernährung ist voller Wirkstoffe, die man auch ganz bewusst hinzunehmen kann. Man merkt das manchmal auch an ganz speziellen Appetiten. Auch außerhalb der Schwangerschaft. Von der Schwangerschaft kennen wir das vielleicht am besten, aber gerade in der Lebensmitte ist es ganz besonders wichtig, dass ich hellhörig werde, wenn ich bestimmte Appetite bekomme. Zum Beispiel auf Fisch oder Kalamari, wo eben natürliche Jodimpulse sind. Das bedeutet, die Schilddrüse scheint Unterstützung zu brauchen. Oder dass ich ganz bestimmte Früchte oder Pflanzen, Gemüse oder auch Fleisch richtig Heißhunger entwickle danach. Dann heißt es, aha, der Körper braucht wahrscheinlich in dieser Richtung mehr verstärkte Unterstützung. Mhm. Und das ist jetzt nur ein Bausteinchen. Uns wird immer die häufigste Frage ist, ach, was können wir denn da für ein Medikament nehmen? Und man hofft dann, dass wir dann irgendein sehr geheimnisvolles pflanzliches Medikament aus der Tasche ziehen und sagen, nehmen Sie das und Sie haben keine Wechseljahrsbeschwerden. Und da muss ich leider enttäuschen, weil dieses Wundermittel gibt es nicht. Und wir versuchen dann uns sehr, sehr genau erstmal anzuschauen, in welchen dieser Hormonbereiche ist denn anscheinend aufgrund der Symptome ein Mangel. Und dann gibt es Impulse aus Ernährung, aus Pflanzenheilkunde und auch natürliche, sogenannte bioidentische Hormone, die man auch als Medikament heranziehen kann als Hilfestellung und Unterstützung, wenn aus verschiedenen Gründen ein extremer Hormonmangel vorhanden ist. Dann kann es durchaus sein, dass wir auch mal zu so einem Medikament greifen müssen. Das ist nicht ausgeschlossen, aber was wir versuchen, als Alternative vorzustellen, ist, dass diese veränderten Hormone, die normalerweise in diesen Medikamenten der Wechseljahrsunterstützung enthalten sind, dass die eben vermeidbar sind. Und das ist aus unserer Erfahrung in allen Fällen möglich. Mhm.
Vielleicht, Frau Buchner, beschreiben Sie ganz kurz den typischen Weg einer Frau, die mit Wechseljahrsbeschwerden zum Gynäkologen geht. Was wird, also ohne jetzt zu pauschalisieren, aber ja doch in sehr vielen Fällen ist es ja doch so, dass Frauen Hormone nehmen. Was wird der Arzt so Ihnen, der Frau, dann sagen?
Das ist sehr verschieden, da haben Sie völlig recht. Man kann nicht pauschalisieren. Wir kennen inzwischen eine Reihe Ärzte, die sehr behutsam und sehr besonnen genau hingucken, was denn das Problem ist. Wir haben einen Prozess durchgemacht in unseren Wartezimmern und Sprechzimmern. Die letzten 4, 5 Jahre haben eine Veränderung gebracht. Es wird nicht mehr selbstverständlich in allen Fällen Hormone verordnet. Das bedeutet auch Hormonmangel, der wirklich sehr gravierend ist, bleibt dann im Raum stehen. Die Frau muss wieder von dannen ziehen und hat keinerlei Hilfe und Unterstützung. Sie bekommt gesagt, das ist so, damit muss man sich abfinden und nach ein paar Jahren ist es vorbei. Das ist die eine Reaktion, die wir auch immer wieder zu hören bekommen. Und die andere ist, dass Frauen regelrecht auch überredet werden müssen zu bestimmten Hormonpräparaten. Das können Pflaster sein, die verschiedene Hormonzusammenstellungen enthalten. Das können Pillen sein, das können auch Operationen manchmal sein. Auch das erleben wir relativ häufig, wenn Frauen extreme Probleme haben, dass sie dann eben gesagt bekommen, ja, dann räumen wir eben einfach die Gebärmutter heraus, dann sind die schweren Blutungen zum Beispiel unmittelbar vor der Menopause kein Thema mehr. Das ist wirklich sehr, sehr verschieden. In den einzelnen Arztpraxen wird da nach meistens einer besonderen Schiene behandelt. Es gibt Überzeugungen von Ärzten, die einen sagen, ach, irgendwann muss man es ja mal machen und jetzt hören Sie auf, ich verschreibe Ihnen jetzt die letzte Packung. Und davor haben manche Frauen Angst, weil sie eben erfahren haben, dass sie mehrfach beim Absetzen in einen tiefen Keller gerutscht sind. Insofern kommt es auch immer sehr darauf an, was ist in den Jahren vor den Wechseljahren gelaufen. Wenn eine Frau zum Beispiel seit der Kinderzeit oder noch vorher die Hormone genommen hat, dann ist das auch nochmal ein spezieller Fall. Ich habe eine interessante Begegnung gehabt. Manche wissen ja, dass ich auch Vorträge mache und komme so auch zu Landbevölkerungen. Und neben mir saß eine handfeste Bäuerin mit, sie hatte über 15 Enkelkinder bereits, war 71 Jahre und hatte seit 41 Jahren die Pille verordnet bekommen. Und der Arzt sagte, so, das ist jetzt die letzte Pillenschachtel, danach ist Schluss. Und die Frau hatte Angst davor diesen Absetzen, weil sie eben wusste, ja, mein Körper ist doch dran gewöhnt, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und ich habe ihr dann Mut gemacht, dass sie sich an eine unserer Fachberater wendet, um eine Übergangslösung genannt zu bekommen, die dieser Frau und eben viele Frauen sind davon betroffen, die vom Arzt gesagt bekommen, so jetzt hören wir auf, ohne irgendwie einen Weg gezeigt bekommen, wie denn dieses Umstellen, diese sehr radikale Umstellung ablaufen soll. Insofern ist es sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, weil die Fälle so sehr verschieden sind.
Aber was Sie sagen ist, was wahrscheinlich auch verbreitet ist, diese Angst vor dem Aufhören.
Ja.
Obwohl ja rein theoretisch man denken könnte, gut, die Wechseljahre sind vollzogen, der Hormonhaushalt hat sich wieder stabilisiert, also könnte man doch im Grunde genommen dann mit den Hormonpräparaten aufhören. Aber so einfach scheint es nicht zu sein.
Sie haben einen Satz gesagt, der ist das die wesentliche Geschichte. Der Hormonhaushalt hat sich nicht stabilisiert, weil er ist ja gewöhnt gewesen mit einer Zufuhr und hat lernen müssen, sich damit zu arrangieren. Unser Körper ist lernfähig. Auch wenn es körperfremde Hormone waren, lernt der Körper irgendwie damit klarzukommen. Und er kann das oft erstaunlich lange. Aber wenn plötzlich dieses wegbricht, dann ist völliges Chaos, weil eben dieses natürliche, gewachsene Hormongleichgewicht gar keine Chance hatte. Es wurde immer von außen her irgendetwas manipuliert oder ergänzt oder zugeführt, was oft schon in sich nicht natürlich war. Und wenn dann plötzlich in der Lebensmitte oder später mit 71 ist man ja längst hinter den Wechseljahren, die Frau hat immer noch geblutet, von der ich gerade erzählt habe. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass wir präventiv vor den Wechseljahren schon anfangen, uns zu überlegen, wie möchte ich das gestalten? Was kann ich dem Körper Gutes tun, um gegenzusteuern? Und wenn ich in den Wechseljahren bin oder nach den Wechseljahren bin, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, da wieder ein Gleichgewicht hineinzubringen. Und zwar kein Gleichgewicht, das entspricht dem von 20-Jährigen, wie das gerne Anti-Aging so ein bisschen suggeriert. Diese Bewegung, die sagt also immer jung bleiben mit Hilfe von Hormonen. Das wird uns gerne so auf dem Silbertablett serviert, sondern eine natürliche, altersangemessene Hormon-Gleichgewichtssituation. Das ist für mich ein erstrebenswertes Ziel, weil ich davon ausgehe, Gott hat sich was dabei gedacht, dass wir in der Lebensmitte eben nicht mehr empfängnisbereit sind, dass der Zyklus langsam aufhört, weil der Körper einfach auch mehr Kraft braucht in anderen Bereichen.
Frau Buchner, bevor wir darauf eingehen, welche Alternativen es gibt und wie Ihre Hormonberatung auch aussieht und dass Sie vielleicht auch schildern, wie Frauen geholfen wurde, möchte ich doch die Frage stellen, wie steht es denn mit der Osteoporose? Osteoporose ist ja ein ganz großes Risiko für Frauen, viel höher als für Männer und ist ja eine sehr, sehr unangenehme Krankheit. Und auch Osteoporose wird ja präventiv teilweise mit diesen Hormonen behandelt. Was sagen Sie denn dazu? Gibt es auch da Alternativen?
Definitiv. Es gibt sehr wohl auch im Hormonbereich Alternativen. Wenn die Osteoporose zuschlägt, dann kann das zum Beispiel auch in der Familie liegen. Das kann eine genetische Anlage sein. Es kann mit der Ernährung zusammenhängen. Es kann auch mit einer falschen Hormonsubstitution in jungen Jahren zusammenhängen, weil nicht bewusst war, dass diese ergänzten Hormone zum Teil nur die Eigenschaften der natürlichen Hormone haben und manchmal eher sogar kontraproduktiv waren. Es ist ganz wichtig, dass wir Osteoporose verstehen, auch welche Hormonarten beim Knochenbau eine Rolle spielen. Da gehört eben auch die Nebenschilddrüse dazu, die letztendlich den Calciumhaushalt mitreguliert. Und wenn wir im Schilddrüsenbereich über lange Jahre Probleme hatten, dann bedeutet es unbedingt, die Osteoporose im Auge zu behalten. Das stimmt. Es bedeutet auch, dass die Hormone Estradiol, das ist das 17-Beta-Estradiol, wie es im Körper vorkommt, das Progesteron und das Testosteron ebenso im Auge zu behalten und versuchen vor allen Dingen auch aktiv in Bewegung zu bleiben. Unsere Schreibtischgesellschaft ist da natürlich sehr kontraproduktiv, verhindert das eher, als dass wir gezwungen sind, wirklich den Körper am Tag mal wenigstens so 20 Minuten, 30 Minuten ordentlich in die Bewegung zu bringen, mindestens.
Frau Buchner, bis dahin erstmal. Wir möchten nach einer kleinen Musik natürlich gerne hören, wie kann denn das aussehen, Alternativen zur Hormonbehandlung? Welche praktischen Tipps können Sie unseren Hörerinnen und Hörern geben? Welche Geschichten können Sie von Frauen erzählen, die erfolgreich alternative Methoden angewandt haben? Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Katja Karif und Gesprächsgast ist Elisabeth Buchner. Sie ist Hormon-Selbsthilfeberaterin. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Hormone in den Wechseljahren. Wir haben jetzt zwei Hörerinnen in der Leitung und ich begrüße zunächst Frau Königl aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott zusammen. Ich wollte ein bisschen erzählen aus meiner Erfahrung. Ich bin jetzt 49 Jahre alt und es wird jetzt im Januar ein Jahr, wo ich die letzte Blutung hatte. Und ich nehme seit 5-6 Jahren ungefähr zwei verschiedene Tropfenzusammenstellungen von der Hildegard von Bingen. Und wegen Zysten musste ich die damals nehmen und die wirken sich auch jetzt in den Wechseljahren gut aus. Und ich habe eigentlich kaum Probleme. Ich hatte einmal kurz Hitzewallungen, dann war das wieder vorbei. Und ich fühle mich auch von der Psyche her gut und alles. Und ich führe das auf die Tropfen zurück. Und ich wollte dann auch noch was sagen zu den trockenen Schleimhäuten. Da hatte ich auch mal kurz Probleme. Und da hat mir mein Frauenarzt Vitamin C-Zäpfchen verschrieben, die dann sehr gut angesprochen haben. Und wenn ich die brauche, nehme ich die ein paar Tage und dann ist das wieder vorbei. Und wegen der Osteoporose wollte ich auch noch kurz was ansprechen. Meine Mutter hat Osteoporose und leidet stark darunter. Und ich hatte also vor 10 Jahren schon schlechte Werte. Und habe ab da dann ein Calcium-Citrat-Pulver genommen mit Vitamin D3-Kapseln und habe jetzt super Werte, Gott sei Dank. Und noch ein großes Plus habe ich, habe seitdem keine Migräne mehr. Das ist mein Beitrag.
Sehr schön, ja.
Frau Buchner.
Das ist toll.
Möchten Sie noch was zu Frau Könige sagen? Oder?
Ich finde es klasse. Nein, das ist ein sehr schönes Beispiel, dass Wechseljahre kein Albtraum sein müssen. Nee. Und dass es sehr einfache Hilfestellungen gibt, ja, die möglich sind. Und da kann ich Sie nur sehr unterstützen und weitermachen. Also wenn es so möglich ist, wunderbar.
Ja.
Das kann ich nur dick unterstreichen. Und wünsche Ihnen, dass Sie auch weiterhin so gut zurechtkommen. Das sollte der Normalfall sein.
Ja.
Gut, schön.
Ich bedanke mich.
Dankeschön, Frau Könige.
Bitte,
Frau
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Frau Renz aus Weingarten ist unsere nächste Hörerin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich bedanken für die schöne Sendung. Ich wollte auch meinen Beitrag und auch eine Frage hätte ich. Ich bin auch Schilddrüse operiert. Und wenn ich muss jetzt Epirox 100 nehmen, das ist schon seit 14 Jahren, aber wenn ich die einmal vergesse, ist das schlimm?
Mhm. Danke für die Frage, Frau Renz.
Bitte?
Danke für Ihre Frage.
Ja, bitte.
Also wenn Sie die einmal vergessen, dann sagt Ihr Körper, wann das schlimm ist.
Ja.
Mhm. Wenn Sie danach gleich merken, wie Sie müde und depressiv werden,
ja,
dann heißt es, ja gut, der Körper braucht es halt einfach, wirklich. Mhm. Normalerweise ist es so, dass je nach Betroffenheit es jetzt kein Drama ist, wenn man das mal vergisst.
Mhm.
Ja?
Ja.
Aber ich würde auf jeden Fall sagen, nicht bewusst einfach vergessen, sondern wirklich in Absprache auch mit dem Arzt das immer wieder kontrollieren. Das muss überwacht werden. Und das Schöne bei der Schilddrüse ist, dass da mehr Bewusstsein da ist, dass man das eben kontrolliert. Weil die wechselnden Geschlechtshormone in der Lebensmitte haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Schilddrüse. Mhm. Bei manchen wird es besser, bei manchen wird es schlimmer.
Mhm.
Und deswegen ist gerade die Lebensmitte und danach wichtig, dass man nicht sagt, ach ja, jetzt lasse ich es mal weg, sondern das sollte wirklich in enger Beobachtung eventuell Anpassungen vorgenommen werden. Manchmal sind auch Umstellungen sinnvoll, dass man auf andere Präparate zurückgreift. Auch da gibt es ja auch alternative Möglichkeiten. Wir werden im neuen Jahr auch nochmal eine Schilddrüsensendung haben, um das bisschen deutlicher noch zu betonen. Sie können auch gerne sich nochmal an einen unserer Berater wenden. Aber wichtig ist, dass man nicht generell bewusst schlammt mit den Schilddrüsenhormonen, sondern versucht, einen Weg zu finden, der vielleicht alternative Hilfen unterstützend hinzunimmt, sodass die Schilddrüsenhormondosis anders gestaltet werden kann. Das ist durchaus in vielen Fällen möglich, aber nur in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten.
Das habe ich schon gemerkt, dass ich Schwankungen dann bekomme. Aber ich mache es nicht bewusst. Ich will das ganz direkt. Aber diese Woche, vorige Woche, ist mir passiert, dass ich gesehen habe, ich tue mir immer 5 Hinrichter für die Woche.
Ja.
Und da ist was, habe ich gemerkt, oh, es ist schon Sonntag und ich habe noch eins da. Und aber ich merke auch in den Schwankungen dann.
Ja.
Vielleicht ein bisschen so deprimiert oder so ähnlich. Und ich, ja. Aber ich bedanke mich und ich bin sehr dankbar auch für die vorherige die Anruferin, die hat auch tolle Sachen, das will ich mir auch, ich habe jetzt nichts dazu schreiben gerade, aber das möchte ich auch, die Tropfen und die Sachen, das ist ja ganz toll, wenn die so durch die Wechseljahre gekommen ist, weil ich habe mir so 8 Jahre habe ich Pflaster genommen, sonst hätte ich nicht leben können. Und dann habe ich sie abgesetzt, aber ist so normal, ich habe gemerkt, ich brauche sie nicht mehr. Und die haben mir aber geholfen, ich bin jetzt 64.
Ja, schön.
Und, aber ich finde es toll, wenn man mit pflanzlichen Mitteln das bekämpfen kann. Und das will ich dann weitergeben. Und das will ich auch schreiben, weil es sind oft Frauen, was wirklich auch mit der Wechseljahre Probleme haben. Und das möchte ich dann anrufen. Wo, kann man beim Hörerservice anrufen?
Sie können natürlich beim Hörerservice immer anrufen. Aber Sie können
ich
glaub, da bestimmt...
Ich hole die Sendung nochmals. Die will ich mir bestellen mit der CD.
Ich sag nachher auch die Nummer an vom CD-Dienst.
Ja, die ganze Sendung.
Frau Renz,
ich bedanke
ne?
mich sehr bei euch alle beide.
Auf Wiederhören.
So, auf Wiederhören. Wiederhören.
Wir haben noch eine weitere Hörerin in der Sendung, nämlich Frau Roos aus Roth an der Roth. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe vor 10 Jahren eine Total-OP gehabt und habe da auch die Eierstöcke mit rausbekommen. Das ist so gewesen, ich habe 1 oder 2 Jahre zuvor Darmkrebs gehabt und dann hat man in dem Eierstock irgendwas gesehen und wusste nicht, ist es eine Metastase oder ist es nicht. Und dann haben die beide Eierstöcke entfernt, es waren nur Zysten. Mhm. Und da war ich 51. Und dann ist es losgegangen mit Hormonen, die ich wirklich nicht vertragen habe. Ich habe Migräne bekommen, ich habe, also mir ist übel gewesen, ich habe laufend Kopfweh gehabt und dann habe ich immer wieder den Frauenarzt gewechselt. Mhm. Und nach dem 3. Frauenarzt ist es mir zu bunt geworden. Dann habe ich das Ganze weggelassen und bin auf Phytohormone umgestiegen. Und Rotklee und Soja und was da alles gibt. Also, und jetzt habe ich erfahren, dass das gar keinen Wert hat, wenn man nicht die Eierstöcke noch hat. Jetzt habe ich das 8 Jahre genommen, habe keinerlei Beschwerden, es geht mir top. Ich bin psychisch auch gut drauf. Ich habe immer viel gearbeitet, habe eigentlich gar nicht Zeit gehabt, danach zu denken, wie es mir geht. Und war aber auch immer gut drauf. Und jetzt, nachdem ich das gelesen habe, bin ich ganz unruhig, wegen der Osteoporose. Und auch wegen den, ich habe ja auch ein erhöhtes Cholesterin. Und das kommt ja auch davon.
Ja, Sie haben jetzt eine ganze Reihe Punkte angesprochen. Also einmal kann ich Sie beruhigen, die pflanzliche Hormonunterstützung,
ja,
die ist sehr wohl nachweisbar. Das können wir im Speichel wunderbar beweisen.
Ja.
Im Blut nicht. Und die meisten Hormonuntersuchungen werden über das Blutserum gemacht. Da sieht es tatsächlich anders aus. Also ich kann Sie beruhigen, der Körper kann genauso das Diosgenin aus der Gurke umwandeln und er kann definitiv auch aus dem Rotklee die Isoflavone umwandeln in das menschliche Hormon. Vor allen Dingen, solange die Leber gut funktioniert.
Ja.
Es braucht eine gesunde Leber dazu und es braucht auch Enzyme in der Nahrung. Wenn Sie also viel Gemüse und unerhitztes Obst essen, dann liefern Sie quasi Bausteinhilfen dem Körper, um aus Pflanzenhormonen körpereigene Hormone bilden zu können.
Ja.
Und das machen Sie ruhig weiter. Also ich kann Sie da wirklich ermutigen, es bringt etwas, wenn wir über pflanzliche Hormonhilfen Unterstützung geben dem Körper und ihr Befinden sagt mehr als alles andere.
Ja, das ist, also wo ich das jetzt gelesen habe, dann ist mir schlecht gegangen. Also mir geht es jetzt die ganze Woche schon schlecht, weil ich immer an das denke. Ich habe mir gleich einen Termin bei der Frauenärztin geholt und dann habe ich gedacht, wie doch die Psyche mit reinspielt.
Natürlich.
Ich habe erhöhten Blutdruck wieder gekriegt.
Ja.
Also es ist wirklich fatal, was das bewirkt. Also das kann man nur sagen, lasst euch nicht verrückt machen.
Genau, das ist ein sehr guter Satz.
Ja.
Den kann ich auch sehr dick unterstreichen. Es sind viele einfache Schritte denkbar, Und ich gehe auch davon aus, dass die ältere Generation eben auch noch mehr mitbekommen hat, ja, wie man sich selber helfen kann.
Genau.
Und
genau,
da versuchen wir auch zu unterstützen, wenn es tatsächlich durch äußere Stressfaktoren, sagen wir mal, Sie haben wirklich einen Mega-Stress daheim aus privaten Gründen oder arbeitstechnischen Gründen, dann gibt es sehr wohl auch eine Grenze für diese pflanzlichen Hilfestellungen. Dann kann es sein, dass der Körper auch mal mit diesen bioidentischen Hormonen unterstützt werden kann. Ein erhöhter Cholesterinwert ist zumindest ein Hinweis darauf, dass in einem der Hormonbereiche ein gewisser Mangel herrscht. Das kann man sagen.
Ja,
aber das kann man auch ganz einfach nachmessen. In einem Speichelhormontest ist sowas messbar. Und dann kann man mit pflanzlichen oder mit bioidentischen Hormonimpulsen gegensteuern. Und nur so behutsam, wie es der Körper tatsächlich braucht. Ich habe ja anfangs gesagt, es geht um Pikogramm, also eine Million mal eine Millionstel Gramm. In diesen Größenordnungen bewegen wir uns da.
Also, danke, Frau Roos. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, ade.
Ade, danke sehr. Frau Jung ist unsere nächste Hörerin und sie wohnt im schönen Schwarzwald. Grüß Gott.
Grüß Gott zusammen. Ich habe eine Frage und zwar, ich weiß nicht, kennen Sie das Melatonin? Und zwar habe ich das wegen Schlafstörungen mal empfohlen gekriegt und habe das auch dann in der Apotheke gekriegt, weil das dort bekannt war. Aber das kommt ja vom ausländischen Schlafhormon, ne?
Ja.
Und jetzt ist aber inzwischen auch nur auf Rezept zu bekommen. Und dann hat mir aber der Hausarzt gesagt, das ist jetzt noch nicht ganz erprobt. Und also er hat da im Internet geguckt und jetzt bin ich halt auch verunsichert, weil ich mache nach den und habe halt ziemlich Schlafprobleme öfters, eigentlich schon länger. Aber ja, und jetzt bin ich verunsichert, ich weiß nicht, was ich dazu sagen könnte.
Was hat denn die Erfahrung gesagt? Wie ist denn Ihr Körper umgegangen? Hat er reagiert auf das Melatonin?
Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich beruhiger bin und ich meine, ich kann jetzt nicht auf Anhieb mich ins Bett legen und 8 Stunden schlafen am Tag, sage ich mal. Aber ich bin entspannter gewesen, aber wie natürlich die Placebo-Wirkung ist, weiß ich auch nicht, ob ich jetzt mir das mehr, aber also ich habe schon das Gefühl gehabt, das hilft mir, ne? Aber jetzt bin ich verunsichert, weil steht da auch, oder dass wenn man das Hormon zuführt, dass es sein könnte, dass es nicht abrupt ist halt, dass der Körper dann das nicht mehr so produziert oder so?
Ja, also es ist in anderen Ländern schon seit vielen Jahren selbstverständlich in der Anwendung. Aber Melatonin wirkt nur bei Schlafstörungen, wenn tatsächlich ein Melatoninmangel vorliegt. Mhm. Wenn Schlafstörungen zum Beispiel durch eine erhöhte Schilddrüsen- oder Cortisolausschüttung bewirkt wird oder weil Sorgen uns drücken und wir einfach im Kopf ständig da ein Karussell haben, wenn wir im Geschlechtshormonbereich, vor allen Dingen im Progesteron, Estradiol, Estriolbereich Mangel haben, dann nützt das Melatonin nur sehr, sehr wenig. Ja. Das weiß man alles sehr wohl.
Mhm.
Aber in Deutschland, fragen Sie mich nicht warum, ist das Umgehen mit einer gezielten Untersuchung oder Unterstützung wirklich noch in nicht nur Kinderschuhen, sondern Babyschuhen. Und von daher ist auch eine große Unsicherheit da. Also Melatonin an sich gibt es lange, ist sehr gut erforscht, gibt es in anderen Ländern in jedem Vitaminshop. Bei uns gibt es Melatonin auch in speziellen Apotheken.
Mhm.
Aber ich kann nur dazu sagen, man müsste sich bei Ihnen genau anschauen, was ist eigentlich die Ursache von einem Schlafmangel. Es kann zum Beispiel auch B-Komplexmangel sein. Auch das ist ein ganz einfacher Mangel, der leicht zu beheben ist. Was es bei Ihnen im Einzelfall ist, das müsste man dann genau erst untersuchen lassen.
Jetzt habe ich das letzte nicht ganz verstanden. Was haben Sie da gemeint?
Vitamin B-Komplexmangel.
Also ja, ich meine, also ich habe noch nie so besonders gut geschlafen, weil ich auch ja eigentlich relativ nervös bin, so, also immer ein bisschen Entspannung und so. Aber ja, natürlich, ich mache schon über 30 Jahre Nachtdienst und es ist natürlich auch wahrscheinlich noch ja dieser Schlaf-Nacht-Rhythmus ein bisschen durcheinander, ne? Ja, und ja.
Das, also was Sie jetzt da genannt haben, ist ein Hinweis, dass es wahrscheinlich nicht nur ein Melatoninmangel ist. Das sind wahrscheinlich verschiedene Dinge mit im Paket. Und ich mache Ihnen Mut, einfach mal sich an jemanden zu wenden, der da diese Zusammenhänge kennt und sich da auch genau das mal anschauen zu lassen, vor allen Dingen auch die Schilddrüse mal von einem Facharzt genau untersuchen lassen mit dem Hinweis, ob das mit einer zumindest zeitweisen Überfunktion zusammenhängen könnte.
Mhm. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Jung.
Danke,
ja?
Dank.
Frau Buchner, haben Sie noch Tipps, die Sie jetzt geben können? Was kann man tun alternativ zur Hormontherapie? Wo kann man ansetzen? Was muss vielleicht erstmal untersucht werden? Welchen Weg kann man da einschlagen?
Also ich kann jetzt mal von meiner eigenen Erfahrung ausgehen. Ich selber habe in jüngeren Jahren gelernt, welche Symptome deuten auf welchen Mangel. Allein schon die Beobachtung, dass ich das ernst nehme, was der Körper signalisiert. Das kann ein Hinweis sein. Auch manche Zusammenhänge. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin unruhig, wie eine Kundin gerade gesagt hat, und habe immer wieder Kopfweh, kann schlecht schlafen, dann weiß ich von meiner eigenen Geschichte, oho, mein Cortisol und vor allen Dingen auch meine Schilddrüse ist ein bisschen hochgefahren. Wenn ich selber weiß, meine Schleimhäute sind trocken, dann gehe ich automatisch an mein Fläschchen mit Leinöl und werde erstmal mit Leinöl versuchen, die Vitamin- und die Aminosäurebausteine dem Körper zu geben, die er braucht, um selber wieder Estriol bauen zu können. Das ist eine ganz einfache Hilfe. Man kann Leinöl sich bestellen bei Ölmühlen, am besten direkt, weil in den Reformhäusern oder in Läden sind die häufig schon gekippt. Ein Leinöl darf nicht älter als 4 Monate sein, weil es dann bereits ranzig wird. Daher ist es wichtig, dass man nur kleine Portionen kauft und die dann auch möglichst schnell verbraucht. Leinöl ist eines der ganz wesentlichen Bausteine in der Estriolhilfe. Und das spielt bei uns Frauen gerade im genitalen Bereich ganz häufig eine wichtige Rolle. Und auch die Gelenke, wenn wir älter werden, ich selber habe das tatsächlich auch schon in jungen Jahren gehabt, dass ich Gelenkschmerzen hatte. Und das heißt dann oft Rheuma und Arthritis kommt dann irgendwann mal. Wenn wir gleich anfangen, gegenzubauen mit den Nahrungskomponenten, die dafür wichtig sind, wie Leinöl, auch der Beinwellt spielt eine ganz große Rolle. Wer Stutenmilchzugang hat oder eben auch überhaupt Milchprodukte von Kühen, von Ziegen, von Schafen, die haben Estriol drin. So kann man also auch Milchprodukte, vor allen Dingen die fetten Milchprodukte wie Käse und Sahne, sehr wohl auch als Estriol und auch als Progesteronhilfe hinzunehmen. Sie merken das manchmal an einem ausgesprochenen Butterhunger. Meine Tante hat mir mal erzählt, sie hatte eine Zeit in den Wechseljahren, da hat sie am Tag ein Viertel Butter gegessen. Das ist für die Galle natürlich nicht gerade ein Fest, aber das war dieser Heißhunger danach. Und so ist eine einfache Hilfe über so Ernährungsbausteine. Dann war für mich, was vorhin die eine Frau auch erklärt hatte, der Rotklee. Das ist eine heimische Pflanze. Die enthält vor allen Dingen die Herbstblüten, haben besonders viel Estriol. Und wenn Sie jetzt nochmal auf die Wiesen gehen, werden Sie wahrscheinlich sogar noch hin und wieder eine rote Kleeblüte finden. Die kann man sich einfach holen. So mache ich das, wenn ich mit meinem Hund früh spazieren gehe, dann decke ich mich immer ein, auch mit diesen Pflanzen, die auf der nächstbesten Wiese wachsen.
Da muss man sich natürlich gut auskennen.
Genau, und das ist eben die Arbeit, die wir auch leisten müssen, dass wir uns damit beschäftigen. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, wo diese Selbsthilfemöglichkeiten auch alle genau beschrieben sind, einfach um ganz konkrete praktische Hilfe an der Hand zu haben. Aber ich muss mich damit auseinandersetzen.
Frau Buchner, können Sie zum Abschluss noch kurz den Titel des Buches sagen?
Der heißt, wenn Körper und Gefühle Achterbahn spielen, Hormone natürlich ins Gleichgewicht bringen.
Da werden sich sicherlich viele Hörerinnen, die jetzt zugehört haben, drüber freuen. Ich muss mich von Ihnen verabschieden, Frau Buchner. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese interessante Sendung. Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und natürlich auch fürs Mitmachen. Wenn Sie sich die Sendung bestellen möchten, dann können Sie anrufen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Sie können aber auch ins Internet gehen und sich die Sendung als Podcast downloaden unter www.horeb.org. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen Gottes Segen für den Tag. Ihre Katja Karif.